Deutschlandfunk.
Wenn Anna zur Arbeit geht, dann sind ihre Klamotten lebenswichtig.
Also jeder von uns trägt eine schusssichere Weste und verschiedene so Armor-Ergänzungen, auch einen Helm.
Und ihr Auto ist auch kein normales.
Wir haben ein gepanzertes Auto, das ist auch ausgerüstet mit sogenannten Drohnen-Jammern, die praktisch die Frequenz der Drohne stören können.
Anna evakuiert mit ihrer NGO Menschen in der Ukraine. Raus aus dem Kriegsgebiet.
I found him.
I will come to you.
Okay.
Wie kommt eine 26-jährige Frau aus Münster an die Front im Donbass? Und wie haben sich die Kräfteverhältnisse in diesem russischen Angriffskrieg verändert? Das schauen wir uns heute an.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, in diesem Podcast packen wir jeden Tag ein aktuelles Thema aus. Ihr bekommt persönliche Perspektiven und die Hintergründe dazu. Heute ist Freitag, der 8. Mai. So klingt Annas Arbeitsalltag.
Get down, something's flying over us. Do you see what's flying? It's either Shahed or Molnia and they're shooting at it.
I think it's a Molnia, I hear it.
Shahed oder Molnia-Drohne. Wenn man an der Front im Osten der Ukraine unterwegs ist, dann muss man sich wahrscheinlich relativ schnell zu einer Art Drohnenexpertin entwickeln, oder?
Ja, komplett. Also das hätte ich wirklich nie gedacht vor 4 Jahren oder so, dass ich irgendwann mal hier sitze und mich mit irgendwelchen Drohnenfrequenzen beschäftigen muss. Weil ja mein Leben und das meiner Teamkameraden und der Evakuierten irgendwo davon abhängt, dass man immer informiert ist, was für neue Entwicklungen es gibt und einfach immer ein Auge drauf hat, was auch gerade um einen rum passiert und wie sich die Sachen entwickeln.
Das ist Anna.
Ich heiße Anna, ich bin 26 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Münster, aber momentan leite ich hier in Kramatorsk im Donbass in der Ostukraine eine NGO.
Anna hat unter anderem Krisen- und Sicherheitsmanagement studiert und leitet jetzt eine kleine NGO, Universal Aid Ukraine.
Seit so etwa 2 Jahren ist unser Hauptfokus in der zivilen Evakuierung. Das heißt, wir fahren in Gegenden an der direkten Front, um eben Zivilisten in Sicherheit zu evakuieren.
Wann und wie war denn Annas letzter Einsatz?
Unsere Evakuierungen sind momentan täglich. Das läuft dann normalerweise so ab, dass wir am Vorabend oder am Morgen davor genau die Adresse wissen. Den Menschen wurde gesagt, sie sollen ab einer gewissen Uhrzeit praktisch mit gepackten Sachen draußen vor dem Haus warten, wenn das die Situation erlaubt. Wir fahren dann mit einem kleinen Team in einem gepanzerten Auto vor und laden Menschen und Gepäck, oft auch Haustiere, ein und bringen sie weiter zu einem Shelter. Von dort fahren wir sie mit einem anderen Fahrzeug dann momentan nach Losowar zu einem großen Shelter.
Und wenn ihr dann dahin fahrt, ne, du hast schon gesagt, ihr sitzt in einem gepanzerten Auto. Was sind sonst eure wichtigsten Ausrüstungssachen, die ihr mitnehmt? Wie schützt ihr euch auch?
Das fängt schon auf dem so einzelnen, privaten Level an. Also jeder von uns trägt eine schusssichere Weste und verschiedene so Armor-Ergänzungen, auch einen Helm und geht dann weiter ins praktisch Auto. Also wir haben ein gepanzertes Auto, das ist auch ausgerüstet mit sogenannten Drohnen-Jammern, die praktisch die Frequenz der Drohne stören können. Und dabei haben wir nochmal einen Drohnendetektor, der praktisch uns sagen kann, wo die Drohnen sich befinden und in das Videosignal der Drohne, die ja hoffentlich nicht über uns ist, sich einhacken kann.
Das heißt, ihr seid die ganze Zeit schon auch super alert und guckt, ob gerade irgendwo auch eine Gefahr auch für euch droht.
Auf jeden Fall. Also es ist nie ein gutes Gefühl, irgendwie ein Videosignal zu sehen. Aber dadurch kann man eben schon ungefähr einschätzen, wo man im Vergleich zur Drohne gerade unterwegs ist.
Und ihr seid aber mitten an der Grenze der Front unterwegs. Oder wie muss man sich das gerade vorstellen?
Genau. Mittlerweile fahren wir bis nach Druschkivka. Und das sind dann Gegenden, wo jetzt noch nicht unbedingt russische Soldaten die Gefahr sind, sondern eben eher die extrem vielen Drohnen.
Was geht in dir vor, wenn du dann wieder auf dem Weg zu einem Einsatz bist und du weißt, du sitzt hier gerade in einem gepanzerten Fahrzeug und es lauert eigentlich überall Gefahr? Was denkt man in so einer Situation?
Eigentlich hofft man natürlich, dass alles gut geht, aber man denkt, man ist eher so in so einem ich muss mich jetzt beeilen, Modus so ein bisschen. Also das geht dann alles ganz schnell und wirklich große Gedanken macht man sich eigentlich nicht wirklich. Man ist schon sehr fast wie in einem Tunnel, dass man sehr fokussiert ist darauf, das jetzt erstmal abzuwickeln. Und sobald man dann im Auto sitzt und erstmal aus dieser Gefahrenzone so ein bisschen raus ist und die Menschen anfangen, ihre Geschichte zu erzählen, kommt man so ein bisschen da rein zu verstehen, was man hier gerade macht.
Und es wird aber durchaus auch mal brenzlig, oder? Ich glaube, ein Auto von euch ist neulich ja auch getroffen worden.
Ja, genau. Also ja, die Gefahr besteht natürlich immer. Dem muss man sich auch bewusst sein. Wir hatten es vor etwa 2 Jahren, wurden mal 2 Autos von uns getroffen. Ja, Autos sind so ein bisschen unser Lebensschlüssel. Also ohne die könnten wir hier gar nichts machen. Deswegen ist das natürlich immer sehr gruselig. Aber lieber die Autos als die Menschen.
Was passiert denn dann genau? Sind das dann Drohnen, die die Autos treffen? Oder was konkret passiert da?
Im Kramatorsk, wo wir momentan leben, ist es so, dass etwa bis zu 425 russische Drohnen in unserer Gegend unterwegs sind. Und auch dem sind wir natürlich immer wieder ausgesetzt.
Das heißt, man wird auch irgendwie relativ schnell, muss man ein bisschen zur Drohnenexpertin werden, oder?
Ja, komplett, weil ja mein Leben und das meiner Teamkameraden und der Evakuierten irgendwo davon abhängt, dass man immer informiert ist, was für neue Entwicklungen es gibt und einfach immer ein Auge drauf hat, was auch gerade um einen rum passiert und wie sich die Sachen entwickeln.
Und die Front, die rückt jetzt auch deutlich näher, oder? Früher musstet ihr deutlich weiterfahren, um Menschen zu evakuieren, aber das hat sich ein bisschen verändert.
Genau, das ist natürlich auch ein komisches Gefühl, wenn man denkt, dass wir früher für so Evakuierungsmissionen teilweise 4 Stunden gefahren sind und mittlerweile 10 Minuten.
Was heißt das für euch, auch für euren Sitz oder für euren Wohnort? Müsst ihr euch bald selber evakuieren?
Ja, auf jeden Fall müssen wir uns bald selber evakuieren. Aber momentan geht's noch. Also natürlich ist es was anderes, wenn man plötzlich seine Nachbarn dazu irgendwie überreden muss zu evakuieren, als wenn man lange irgendwo hinfährt, um dort mit Menschen zu reden. Aber ja, noch sind wir hier, um die Nachbarn zu evakuieren.
Kramatorsk, das ist ja eine wichtige Großstadt im Donbass, im Osten der Ukraine. Russland will ja den gesamten Donbass unbedingt erobern und dementsprechend groß ist der Druck dort, Geländegewinne zu erzielen. Die Frontlinie, die rückt jetzt immer näher auch an Kramatorsk ran. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Anna und ihre Arbeit. Dass sie überhaupt mal im Donbass Menschen evakuieren würde, das war vor ein paar Jahren überhaupt nicht absehbar für sie. Eigentlich wollte sie nur mal in die Ukraine, um da einen Partyurlaub zu machen mit Freunden. Dann kam der Krieg. Und da fragt man sich ja schon, wie ist aus diesem Plan, mal für Urlaub in die Ukraine zu fahren, ein jahrelanger Einsatz an der Front geworden?
Also ich habe damals ja auch eine Organisation für Flüchtlinge in Nordfrankreich geleitet, als ich mit einem Freund meinen Kiew-Partyurlaub geplant habe. Und hatte dann einfach so ein bisschen das Gefühl, ja, irgendwie schuldig ist der Situation ja jetzt. Es kamen diese ganzen Bilder rein von den Flüchtlingsschlangen an der Grenze zur Ukraine. Und so bin ich eigentlich hier hingekommen an das Ganze. Irgendwann hat sich das natürlich ein bisschen gelegt und die meisten Leute sind über die Grenze und man hat dann angefangen, so langsam Hilfsgüter ins Land zu bringen und auch immer weiter ins Land und mit der so sich entwickelnden Front ein bisschen mitzugehen. Und irgendwie bin ich dann über die Jahre sesshaft in Kramatorsk geworden. Und jetzt ist es, ja, die Evakuierung von Kramatorsk ist natürlich komisch, weil man das schon irgendwie als sein zweites Zuhause betrachtet hat. Aber mittlerweile auch eine totale Herzensangelegenheit.
Warum machst du das? Warum hast du Münster verlassen und riskierst ja jeden Tag auch dein Leben, um Menschen in der Ukraine zu helfen?
Ehrlich gesagt, warum nicht? Ich bin irgendwie jung, ich bin motiviert, ich bin gesund, ich bin sportlich. Warum nicht?
Na, weil es gefährlich ist. Mir würden viele Gründe einfallen.
Ja, das stimmt natürlich. Mittlerweile könnte ich es mir nicht mehr anders vorstellen. Ich mache diese Arbeit seit über 2 Jahren, diese aktive Front-Evakuierungsarbeit. Das heißt, man hat einfach ein sehr gutes Gefühl dafür entwickelt, wie sich Sachen entwickeln, wie man wann zu handeln hat. Es ist ja mehr Glück als irgendwie Können. Aber dass man so aus dem Affekt in gewisser Weise reagiert, hat man sich über die Jahre, sage ich mal, antrainiert. Deswegen glaube ich, dass es mittlerweile wahrscheinlich sicherer ist, ein selbst internationales Team an sehr erfahrenen Menschen zu haben, als jetzt irgendwelche neuen Leute da reinzubringen.
In welchen Momenten denkst du dann, boah ja, ich bin hier gerade ganz genau richtig?
Also wenn man gerade Familien mit jüngeren Kindern im Auto hat und man endlich irgendwie in der Region Kharkiv bei diesem Shelter ankommt und die Kinder aus dem Auto aussteigen und sofort anfangen zu spielen und ihre Teddybears wieder aus den Koffern packen, das fühlt sich immer gut an. Und ich denke, boah, sehr gut.
Das heißt, ihr bringt die Menschen dann eben zu Notunterkünften oder wo kommen die dann hin?
Genau, also die meisten Menschen kommen zu Notunterkünften. Es gibt natürlich, viele Menschen haben Familie weiter im Land und haben eben einen Ort, wo sie hingehen können. Das wird dann in den Notunterkünften allerdings organisiert. Also das machen wir nicht selbst.
Ja. Sagt deine Familie oder deine Freunde, Freundinnen aus der Heimat, sagen die noch, boah Anna, kannst du jetzt mal wieder zurückkommen? Ich mache mir Sorgen. Oder haben die das aufgegeben, weil die wissen, nee, du bleibst eh da?
Ich glaube, das Zurückkommen haben sie ein bisschen aufgegeben. Aber ich bin natürlich trotzdem viel in Kontakt mit Freunden und Familie und man tauscht sich viel aus. Die verstehen das auch alle. Das ist keine Frage, aber ich glaube, sie würden sich wünschen, dass es jemand anders macht, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber wenn jeder so denkt, dann macht es ja keiner. Also das denke ich mir oft.
Über 4 Jahre dauert der russische Krieg gegen die gesamte Ukraine inzwischen. Fast 6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind aus dem Land geflohen. Rund 3,7 Millionen sind innerhalb der Ukraine auf der Flucht. Und wo dieser Krieg im Moment militärisch steht, das kann sie uns genauer sagen.
Ich bin Rebecca Barth, ich bin ARD-Hörfunk-Korrespondentin in der Ukraine.
Wie ist die Situation, wie ist das Kräfteverhältnis in diesem russischen Angriffskrieg im Moment?
Es wird nach wie vor schwer gekämpft. Wir haben eine etwa 1000 Kilometer lange Frontlinie, an der vor allem die russischen Truppen nach wie vor Druck ausüben. Man kann allerdings feststellen, in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich für die Ukraine die Situation verhältnismäßig stabilisiert. Eben in dem Kontext, dass die Truppen unter massivem Druck stehen, dass sie nach wie vor alte Probleme haben, also Personalmangel, eigentlich immer auch ein Mangel an Munition, Waffen. Aber es ist aus ukrainischer Sicht gerade eine stabil schwierige Lage sozusagen.
Was ist passiert, dass es, auch wenn der Druck weiterhin sehr hoch bleibt, von russischer Seite aus die Ukraine es doch irgendwie schafft, dagegen zu halten?
Also wir erleben an einigen kleinen lokalen Frontabschnitten tatsächlich, dass es den ukrainischen Truppen gelungen ist, Gelände zurückzuerobern oder etwas vorzurücken. Das sind keine großen Entwicklungen, aber es zeigt eben, dass man durchaus etwas entgegenhalten kann. Und der Hintergrund ist, oder das kommuniziert zumindest die ukrainische Regierung gerade so, dass man es vor allem mit unbemannten Systemen, mit Drohnen geschafft hat, zum einen eine Parität, in einigen Teilen sogar eine Überlegenheit herzustellen. Die Ukraine hat sich vor einigen Jahren bereits das Ziel gesetzt, ihre Personalknappheit mit technologischen Mitteln zu versuchen auszugleichen. Zum aktuellen Zeitpunkt, und das ist aber auch nur eine Momentaufnahme, scheint es so zu sein, dass der Ukraine das gerade relativ gut gelingt. Sie den russischen Truppen sehr hohe Verluste offenbar zufügen kann. Einige Beobachter sagen sogar, dass die russischen Verluste gerade höher sind als die Zahl der Soldaten, die monatlich eingezogen werden.
Trotzdem ist es so, dass Russland aktuell, glaube ich, rund 1/5 des ukrainischen Staatsgebiets kontrolliert, oder?
Genau, unter Besatzung hält vor allem im Süden und Osten des Landes weite Teile. Und es geht darum, zu verteidigen, so gut es geht, die Linie zu halten und den Vormarsch der russischen Truppen so verlustreich für Russland und so langsam wie möglich zu machen.
Warum braucht's da private NGOs, wie auch die, für die Anna arbeitet, um Menschen vor Ort in Sicherheit zu bringen?
Und es gibt natürlich auf der einen Seite einfach viele Menschen, die helfen wollen.
Und
es kommt sehr häufig in diesen Regionen zu einem Punkt, wo offizielle Strukturen sagen, wir haben offiziell evakuiert, es gab über Monate Evakuierungsanordnungen, wir haben die Menschen dabei unterstützt. Jetzt ist die Situation so gefährlich, dass wir offiziell dort nicht mehr hereinfahren. Es sind dort aber immer noch Zivilisten, die harren in einigen Fällen eben bis zuletzt aus und entschließen sich dann doch dazu, fliehen zu wollen. Und da sind in vielen Regionen freiwillige NGOs, ukrainische, internationale, unterwegs und haben sich zur Aufgabe gemacht, auch diese Menschen noch rauszuholen. Es gibt sogar Freiwillige, die haben sich auf Tiere spezialisiert, also die holen dann zurückgelassene Tiere noch aus diesen Regionen.
Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass es doch nochmal Verhandlungen in diesem Krieg gibt, gerade dass es dieser Krieg doch auch irgendwann enden könnte?
Wenn man ganz positiv optimistisch schaut, dann kann man vielleicht ganz kleine Anzeichen erkennen. Es gibt ja aktuell wieder Gespräche, ukrainische Unterhändler treffen sich mit amerikanischen Unterhändlern, Trump telefoniert mit Putin. Es sind keine ernstzunehmenden Verhandlungen, aber es wird gesprochen im ein oder anderen Format. Und einige Beobachter sind auf jeden Fall vorsichtig optimistisch, weil man davon ausgeht, dass auch der Druck in Russland, die Probleme auf russischer Seite zunehmen. Personalprobleme, Logistikprobleme. Und die Idee dahinter war eben immer, die Kosten für die Weiterführung des Krieges müssen so hoch sein, dass man nicht mehr bereit ist, die zu tragen und sich also nur auf ernstzunehmende Verhandlungen einlässt.
Das hat bisher aber ja nicht so richtig funktioniert, ne?
Bisher war Russland immer der Ansicht, dass es sich für sie noch lohnt, den Krieg so weiterzuführen.
Und gibt es irgendwelche Hoffnung, dass sich das vielleicht ändern könnte?
Es gibt eben Beobachter, die davon ausgehen, vielleicht nicht in diesem Jahr, nicht in dieser Woche, nicht in den nächsten zwei Monaten. Aber es gibt leichte Anzeichen dafür, dass eben die Probleme auf russischer Seite zunehmen. Es ist eine Momentaufnahme. Auch die Ukraine hat natürlich große Probleme, aber die Front ist nicht, aus meiner Sicht zumindest, nicht davor zusammenzubrechen. Und es ist eben eine Frage, es ist ein Abnutzungskrieg und wer ist irgendwann nicht mehr bereit, diese Kosten zu tragen oder nicht mehr in der Lage, diese hohen Kosten zu tragen? Und die Kosten sind für beide Seiten sehr, sehr hoch.
Nach mehr als 4 Jahren Krieg also immer noch kein konkretes Ende in Sicht. Gleichzeitig viele andere Kriege und Konflikte in anderen Teilen der Welt. Für die Ukraine wird es dadurch nicht einfacher, weiter Unterstützung zu bekommen. Und das merken auch Anna und ihre NGO Universal Aid Ukraine. Es wird schwieriger, genug Spendengelder für ihre Arbeit zu bekommen. Und die hohen Spritpreise, die merken sie gerade besonders. Was denkt Anna? Wie lange wird sie diesen gefährlichen Job noch weitermachen?
Ich glaube, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt, wenn meine Arbeit irgendwann unnötig wäre. Also ich wäre sehr, sehr froh, meinen Job zu verlieren, wenn kein Krieg mehr ist. Aber das ist momentan sehr schwer einzuschätzen. Also,
aber du willst weitermachen. Solange es sein muss, willst du weiterhelfen.
Ja.
Das war Unboxing News für heute. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, freuen wir uns über ein Follow und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Das Team dieser Folge: Ingo Rockenberg, Monika Ahrens, Irina Stuhlsatz und ich, Rahel Klein. Und wenn ihr euch fragt, was der Krieg in der Ukraine, der Krieg im Iran oder eine verstärkte Militärpräsenz an Europas Grenzen auch für uns ganz persönlich bedeutet, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Schaut mal rein in Stabile Zeitenlage. Meine KollegInnen von der Tagesschau schauen da auf die ganzen Veränderungen in der weltweiten Sicherheitslage. Es geht darum, wie sicher Europa noch ist oder welchen Einfluss KI-Kriegstechnologien haben, die gerade in den USA entwickelt werden. Stabile Zeitenlage liefert euch Orientierung und macht für euch Krieg, Frieden und auch Sicherheit verständlich. Ihr findet Stabile Zeitenlage auf den TikTok- und YouTube-Kanälen von der Tagesschau und wir verlinken euch die erste Folge auch in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.